Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wenn man so am ersten Sonntag im neuen Jahr eine Predigt hält, dann fragt man sich natürlich, worüber predigt man. Und ich dachte, das Thema passt. Gott arbeitet mit Schwachen und nicht mit Stolzen. Das ist unser Thema heute Morgen. Ihr habt alle Bibelstellen auf dem Zettel, der ausgeteilt wurde. Und ich lese zu Anfang als Einführung einige Verse aus 1. Korinther 1, Vers 26 bis 31. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht, oder man würde heute sagen, was dumm ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist. Das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Nach dem, was wir gerade gelesen haben, kannst du jetzt zu deinem Nachbarn sagen, du bist dumm und gering und schwach. So steht es hier. Also einmal im Jahr hast du die Möglichkeit, es deinem Nachbarn zu sagen. Heute Morgen hättest du das. Und damit sind die Schwachen glücklich und die Stolzen sind sauer. Aber das schreibt der Paulus hier. Nichts anderes. Was dumm ist vor der Welt, was schwach ist, nicht viele Weise, also die Dummen, das hat Gott erwählt. Aber so ist das im Reich Gottes. Gott arbeitet mit den Schwachen und nicht mit den Stolzen. Und wenn Gott mit den Schwachen arbeitet, dann heißt es im Umkehrschluss, dass Gott mit den Stolzen nicht arbeitet. Egal wie sie sich anstrengen. Paulus musste das an seinem eigenen Leib erfahren. Er berichtet in 2. Korinther 12, Vers 2 von einem gewaltigen Erlebnis mit Gott. Er berichtet davon, nach eigenen Worten, dass er in den dritten Himmel entrückt wurde. Das heißt, er wurde ins Paradies, in die Gegenwart Gottes versetzt. Und das, was er dort erlebt hat, war so gewaltig, war so beeindruckend, dass er es nicht in Worte fassen konnte. Gott hatte ihm auch nicht erlaubt, es aufzuschreiben, was er gesehen hat. Denn das, was er gesehen hat, war so gewaltig, war so heilig, man konnte es nicht mit menschlichen Worten beschreiben. Aber mit dieser Erfahrung, die Paulus gemacht hat, also ihr müsst vorstellen, er hat Gott gesehen in seiner Herrlichkeit. Und mit dieser Erfahrung, die Paulus gemacht hatte, war eine echte Gefahr für Paulus verbunden. Denn wer so etwas mit Gott erlebt hat, der ist immer in der Gefahr, dass er sich darauf etwas einbildet. Wir alle kennen das. Weisheit und Erkenntnis macht stolz. Und bei der Fromme ist recht. Wissen kann dazu führen, dass wir unbelehrbar werden. Selbst eine theologische Ausbildung, das Studium der Bibel, das Auswendiglernen von Bibelversen, kann dazu führen, dass du glaubst, etwas Besonderes zu sein. Und deshalb hat Gott dem Paulus einen Pfahl ins Fleisch gegeben, dass er sich auf diese unglaubliche Erfahrung der Gegenwart Gottes nichts einbildet. Und dieser Pfahl im Fleisch war ein quälendes Leiden. Paulus spricht davon, es fühlt sich an, wie wenn sein Körper von einem Stachel durchbohrt wird. Paulus redet davon, dass einem Engel Satans erlaubt wurde, ihn mit Fäusten zu schlagen und dass es für ihn unerträglich war, mit diesen Schmerzen zu leben. Dieses gesundheitliche Problem hat Paulus so belastet, er berichtet davon, dreimal Gott gebeten, dass er ihm dieses Leiden wegnimmt. Vielleicht hat Paulus auch mit Gott diskutiert und gesagt, du, diese Not, die behindert mich in meinem Dienst. Du weißt doch, dass ich dir dienen will. Aber Gott hat geantwortet, ich denke, viele von uns kennen diese Aussage in 2. Korinther 12, Vers 9. Dort sagt Gott zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Damit sagt Gott, meine Fähigkeit, dich zu tragen und dich zu erhalten, ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Meine Kraft ist die perfekte Grundlage, um in deiner Schwachheit zu arbeiten. Denn ohne diese Schwachheit bist du in der Gefahr, stolz zu werden. Und wenn du stolz bist, dann wirst du unbrauchbar im Dienst für mich. Das ist der Grund, warum die Weisen und Klugen dieser Welt, die Menschen, die sich zu den Mächtigen zählen, die Reichen, die Vornehmen, die Menschen, die glauben, etwas Besseres zu sein, sind in den allermeisten Fällen Menschen, die die Kraft Gottes nicht kennen. Denn Gott arbeitet mit den Schwachen und nicht mit den Stolzen. Ist immer so. Wenn wir stolz werden, dann demütigt er uns. Und um zu sehen, wie Gott in unserer Schwachheit arbeitet, wollen wir uns heute die Berufungsgeschichte Jesajas anschauen. Sie steht in Jesaja 6, Vers 1 bis 8. Dort lesen wir, in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim, das sind Engel, standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, das steht für den allmächtigen Herrscher, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Das sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu ihm und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Mein erster Punkt, Gott arbeitet erst, wenn unser Stolz gestorben ist. Die Verse beginnen in Vers 1, in dem Jahr, als der König Usia starb. Usia war ein König, der am Ende seiner Herrschaft an seinem Stolz zugrunde ging. Usia war sehr erfolgreich. Er tat, was dem Herrn gefiel, sagt die Bibel. Aber dieser Erfolg stieg ihm in den Kopf. Und so wurde uns in 2. Chronik 26, 16 berichtet, wie Usia im Tempel Weihrauch verbrennen wollte, obwohl das nur Priester tun durften. Und in dem Augenblick, als er es tat, wurde er aussätzig und konnte nicht mehr in seinen Palast zurückkehren. Usia dachte, er konnte tun, was er wollte. Er dachte, er konnte sich über die Gebote Gottes hinwegsetzen. Usia wollte sein wie Gott. Er wollte selber entscheiden, was richtig und falsch ist. Und Usia dachte sogar, dass er im Namen Gottes die Gebote Gottes außer Kraft setzen konnte, ohne dafür irgendwelche Konsequenzen zu tragen. Und wenn wir hier lesen, in dem Jahr, als der König Usia starb, könnte man auch sagen, in dem Jahr, als der Stolz gestorben war. Denn als der Stolz gestorben war, begann Gott Jesaja zu berufen und begann Gott mit seinem Volk weiterzumachen. Erst wenn Gott unser stolzes Herz gebrochen hat, kann er mit uns weitermachen. Das ist heute auch so. In dem Augenblick, in dem wir realisieren, wie wir vorher gelesen haben, dass wir dumm, dass wir klein sind, dass wir schwach sind, dass wir gering sind, kann Gott mit uns weitermachen. Unser Stolz ist Sünde. Und Sünde ist das größte Hindernis, warum Gott nicht wirken kann. Da können wir jahrelang für etwas beten und Gott tut nichts, weil Gott einem stolzen Menschen nicht helfen kann. Warum suchen wir immer die Fehler beim anderen zuerst und nicht bei uns selber? Warum sind wir so empfindlich, wenn unser Stolz verletzt wird? Warum setzen wir uns ohne Gewissensbisse über Gottes Gebote hinweg? Das kommt nur daher, weil wir stolz sind. Deshalb sagt die Bibel in Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Demut ist das Gegenteil von Stolz. Gott kann mit unserem Stolz nicht arbeiten. Wenn wir aber einsehen, dass wir schwach sind, dass wir dringend Gottes Hilfe nötig haben, dann kann Gott mit uns arbeiten. Gott arbeitet erst, wenn unser Stolz gestorben ist. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir Christen diesen Zusammenhang zwischen dem Stolz und dem Handeln Gottes verstehen. Denn es ist nicht so, dass Gottes Kraft noch stärker wird, wenn wir auch stark sind. So ist es in der Physik, gell? Da ist etwas stark und dann kommt ein Hebel dran, dann wird es noch stärker. Bei Gott ist das nicht so. Das Gegenteil ist der Fall. Gott kommt in unserer Schwachheit zur vollen Entfaltung. Nicht, wenn wir stark sein wollen. Dann zieht sich nämlich Gott automatisch zurück. Gott arbeitet erst, wenn unser Stolz gestorben ist. Wenn ich mir auf meine geistlichen Errungenschaften und meine religiöse Leistung und auf meine hohen Spenden und mein breites Bibelwissen und meine langen Gebetszeiten nichts mehr einbilde, dann arbeitet Gott. Und ab dem Jahr, als der stolze Usia gestorben war, steht in Vers 1, da sagt Jesaja, sah ich den Herrn sitzen auf seinem hohen und erhabenen Thron. Ab da sah Jesaja seinen Herrn in seiner ganzen Größe und Vollmacht. Denn als der Stolz gestorben war, da offenbarte Gott seine Herrlichkeit. Das führt uns zum zweiten Punkt. Gottes Überlegenheit ist gewaltig. Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und er besteht in allem. Alle Namen, alle Königreiche, die es jemals gab und jemals geben wird, jede Macht und Herrschaft, jeder Umstand, jede Situation, jedes Problem, jede Versuchung, jeder Berg, jedes Tal, Gott steht über allem. Gott hat alles geschaffen. Alles wurde von ihm und für ihn geschaffen. Alles, was es gibt, hat einen göttlichen Auftrag und Zweck. Alles, was wir sehen, was wir kennen, was wir erfahren, was wir durchmachen, Gott steht über allen Dingen. Nichts auf dieser Erde wird Gott jemals überraschen. Nichts kann sich vor Gott verstecken. Nichts passiert, ohne dass Gott es zugelassen hat. David sagt in Psalm 2, ab Vers 1, warum toben die Völker im Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erden lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn, seinen Gesalbten. Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie, und uns von ihrer Herrschaft befreien. Doch der Herrscher im Himmel lacht und spottet ihrer. Denn Gott steht über allem. Es ist ganz einfach dumm, wenn ein Mensch glaubt, dass er sich von der Herrschaft Gottes befreien kann. Kein Mensch kann dem allmächtigen Gott entkommen. Gott ist höher als alles, was wir uns vorstellen können. Er steht über allem, was uns auf dieser Erde begegnet. Und wenn du ein Kind Gottes bist und zu ihm gehörst, dann musst du wissen, er steht über allen Problemen deines Lebens, egal wie du dich heute fühlst. Er ist größer als jede Situation, unter der du leidest. Und wenn du zu ihm gehörst, dann passt er auf dich auf, das hat er versprochen. Und dann gelten alle Verheißungen der Bibel, die er seinen Kindern gegeben hat. Und ich lese nochmal Jesaja 6, Vers 1 bis 2. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Gott sitzt auf einem hohen und gewaltigen Thron. Einen Thron, dessen Größe wir uns nicht vorstellen können. Und der Saum seines Gewandes, steht hier, erfüllt den ganzen Tempel. Das heißt, die Herrlichkeit und die Kraft Gottes ist überall gegenwärtig. Und die Seraphim waren mächtige Engel, schreibt die Bibel, die Gott erschaffen hatte. Und Jesaja stand da und sah das und erstaunte über diese Engel. Sie hatten 6 Flügel, wird berichtet. Man geht davon aus, dass die Engel mit den oberen beiden Flügeln ihr Gesicht bedeckten, mit den unteren beiden ihre Füße und den mittleren beiden flogen sie um den Thron Gottes. Das heißt, die Engel sahen gar nicht, wohin sie flogen. Sie waren im Blindflug, denn mit den oberen haben sie ihr Angesicht bedeckt. Und obwohl es Hunderte oder wahrscheinlich Tausende von Engeln waren, die im Blindflug um den Thron Gottes flogen, gab es keinen Crash und Unfall. Denn alles wurde von Gott überwacht, alles wurde gelenkt. Alles passt zusammen, wenn Gott regiert. Wo Gott regiert, ist alles in perfekter Ordnung. Da gibt es perfekte Pläne, keine bösen Zufälle, keine Unfälle, weil es nichts Böses gibt. Und dann lesen wir weiter, Jesaja 6, Vers 3. Und einer, der Engel, rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Heilig war das einzige Wort, das die Engel gesagt haben. Mehr ist ihnen nicht eingefallen. Das war ihnen das Wichtigste. Der große, allmächtige Gott ist heilig. Heilig heißt nichts anderes als abgesondert von jeder Sünde. Abgesondert von jedem Götzendienst. Vollkommen perfekt und ohne Tadel. Frei von jeder moralischen Unvollkommenheit. Total frei von allen Fehlern. Deshalb rufen die Engel: Heilig ist der Herr Zebaoth, alle Länder sind seiner Ehre voll. Denn dort, wo Gott regiert, wo er den ersten Platz in unserem Leben hat, da erfahren wir Gottes Wirken und da können wir am Ende nichts anderes tun, als niederknien und Gottes Größe und Vollmacht anbeten. Denn das, was Gott tut, ist vollkommen. Es ist besser als alles, was sich irgendein Mensch ausdenken kann. Gottes Pläne, Gottes Werke, Gottes Handeln ist vollkommen. Und alle Lande sind seiner Ehre voll. Und dann lesen wir in Vers 4, und die Schwellen bebten, die Schwellen des Tempels bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Ich lese nach einer Hoffnung für alle Übersetzung. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voll Rauch. Die Anbetung Gottes war so gewaltig, dass die Fundamente des Tempels zitterten, wird hier berichtet. Die Anbetung Gottes ging durch Mark und Bein. Diese Anbetung zeigt, wie gewaltig Gott ist. Wir haben es immer wieder gesagt in der Gemeinde, wir haben keine Ahnung, wie groß Gott ist. Gott hat auf jeden Fall nichts mit unseren Vorstellungen zu tun, die wir in unserem begrenzten Verstand haben. Denn Gott ist so gewaltig, dass wir sofort verstummen und erstarren werden, wenn wir Gott begegnen. Alle Spötter werden in Todesangst erstarren, wenn sie vor Gott stehen. Und es gibt nichts auf der ganzen Erde, was sich ihm entziehen oder widersetzen kann. Und wenn Gott Türen zuschließt, dann sind sie geschlossen. Und wenn Gott Türen aufschließt, dann sind sie offen. Und ich wünsche mir so, dass wenn wir zu Gott beten und vor seinen Thron kommen, dass wir uns dessen bewusst sind, welchen Gott wir vor uns haben. Ja, unsere Kraft ist klein, das stimmt. Aber was Gott tun kann, können wir mit unserem menschlichen Verstand nicht erfassen. Jetzt stellen wir uns vor, Jesaja sieht den Thron Gottes, sieht die Engel, diese gewaltige Anbetung. Der Tempel zittert. Er gebraucht Worte, um das zu beschreiben, dass wir es ein bisschen verstehen. Und dann kommt der dritte Punkt, und jetzt wird es interessant. Als Jesaja diese Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes sah, sagt er, da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, den allmächtigen Herrscher gesehen mit meinen Augen. Jesaja sagt, weh mir, ich vergehe, ich bin verloren. Alles, worauf ich bisher stolz war, ist so stümperhaft, ich kann es nicht mehr ertragen. Jesaja kam aus einer religiösen Elite seiner Zeit. Und diese Leute beanspruchten für sich, dass sie die alleinigen Vertreter Gottes auf dieser Erde waren. Außerdem gab es eine Unmenge religiöser Übungen, die diese Leute regelmäßig gemacht haben. Sie studierten das Wort Gottes und sie hatten viele praktische Übungen, Aufgaben im Tempel zu verrichten. Und Jesaja sagt, alles, was ich getan habe bisher, ist unrein und sündig vor Gott. Bisher habe ich behauptet, Gott zu kennen, aber wir wissen nichts über Gott. Wir haben behauptet, intelligent zu sein, aber wir sind dumm. Wir haben behauptet, stark zu sein, aber wir sind schwach. Wir glaubten, alles begriffen zu haben und heiliger zu sein wie die anderen. Aber meine Augen haben den allmächtigen Herrscher gesehen und seither weiß ich, dass all meine Prahlerei, alle meine Versprechen Gott gegenüber wertlos sind. Meine ganzen Vorstellungen über Gottes Wesen und seine Empfindungen und sein Denken und sein Wesen sind stümperhaft und falsch. Denn als ich die tatsächliche Herrlichkeit Gottes gesehen habe, da bin ich erschrocken. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Denn ich bin ein Sünder, sagt er, und gehöre zu einem Volk von Sündern. Und mit jedem Wort, das ich über die Lippen bringe, mache ich mich schuldig. Jesaja konnte mit Recht sagen, alles, was ich bin, alles, was ich aus eigener Kraft geben könnte, um Gottes Reich zu bauen, fällt in sich zusammen. Was kann ich Gott geben und wie kann ich Gott helfen mit dem, was ich bin? Ich bin der Schlimmste von allen und ich dachte, ich wäre so super. Das Leben Jesajas war verschmutzt und sündig und Jesaja wusste es. Er war schwach, er hatte keine Kraft, hatte eine kleine Kraft und er hatte verstanden, dass mit allem, was er Gott geben wollte, Gott nichts bringen konnte. Denn die Größe und die Heiligkeit Gottes war so gewaltig, dass er augenblicklich verstummen musste. Denn Gott war heilig, er war göttlich, perfekt, wahrhaftig in allem, was er tat. Und Jesaja war sofort klar, dass er mit seiner Sünde vor Gott nichts zu suchen hatte. Und dann geschah etwas, das Jesaja nicht verdient hatte. Auch etwas, das er nicht erwarten konnte. Vers 4, Gottes Vergebung befreit für ein neues Leben. Vers 6, da flog einer der Seraphim zu ihm, zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zunge vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Diese glühende Kohle, mit der Jesaja von seiner Schuld und Sünde befreit wird, erinnert uns an das Kreuz Christi. Denn Jesus hat durch den Tod am Kreuz alle unsere Sünden bezahlt. Wer diese Vergebung angenommen hat und zu Jesus gehört, wird von seiner Schuld und Sünde befreit. Alles wird ihm vergeben. Jesaja hatte keine Chance, vor dem gerechten Gott zu bestehen. Die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes war so gewaltig, dass er mit seiner Schuld und Sünde diese Gegenwart Gottes niemals überlebt hätte. Aber Gott gab ihm diese Vergebung als freies Geschenk und so schenkte er Jesaja ein neues Leben. Und wenn wir an unserem Lebensende einmal vor Gott stehen, dann werden wir ohne Vergebung auch keine Chance haben. Die Bibel spricht von Himmel und Hölle. Und zu Gott in den Himmel kommt nur der, der sich für Jesus entschieden hat, der seine Vergebung angenommen hat. Und deshalb sagt Jesus in Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Deshalb laden wir jeden Menschen ein Leben mit Jesus zu beginnen. Und wenn du dafür Hilfe brauchst, wenn du jemanden zum Beten brauchst, dann wollen wir das gerne mit dir tun, dass du Vergebung erlebst und dein Leben mit Jesus beginnen kannst. Denn Vergebung zu erfahren, das ist was Gewaltiges. Weil bei der Vergebung, da hat Gott alles bezahlt. Alles, für das ich eigentlich gerade stehen müsste. Alles Schlechte, was ich getan habe, muss mich nicht mehr belasten. Vergebung reinigt mein schlechtes Gewissen, das mich immer wieder anklagt mit meiner Schuld. Vergebung zerbricht die zerstörerische Macht der Sünde in meinem Leben. Der Zwang zur Sünde wird gebrochen. Ich muss nicht mehr weiter sündigen. Ich lebe nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, sagt die Bibel. Ich bin frei von einem Leben, frei für ein Leben mit Gott. Und wenn wir wieder sündigen, dann haben wir einen Gott, der uns gerne vergibt, sagt die Bibel. Und der hilft uns, unsere Sünde zu überwinden. Aber diese Überwindung, wir wissen das, gelingt nicht mit menschlicher Anstrengung. Denn Gott weiß, dass wir schwach sind. Er kennt unsere Gebrechlichkeit, unsere Anfälligkeit. Er weiß, dass wir unsere Grenzen und Schwierigkeiten haben. Er weiß, dass wir unsere Versprechen aus eigener Kraft nicht halten können. Deshalb sagt Gott in Sacharja 4, Vers 6, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaut. Das Wort Heer oder Kraft steht für menschliche Anstrengung. Damit ist alles was gemeint, was wir ohne Gott tun können und tun wollen. Wir glauben oft, dass wir im Reich Gottes mit unserer eigenen Anstrengung etwas bewegen können. Und wir suchen nach einem Rezept, das wir selber beherrschen können, das auf der Basis unseres Einsatzes funktioniert. Aber das ist alles zum Scheitern verurteilt. Weil jede bleibende Veränderung in unserem Leben und im Leben unserer Gemeinde durch die Kraft des Heiligen Geistes geschieht. Gott in uns muss alles schaffen. Wir schaffen es nicht. Fünftens, alles ist ein Geschenk von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Als Jesaja diese Reinigung, diese Vergebung von Schuld erlebt hat, beginnt er Gottes Stimme zu hören. Und Gott sagt zu Jesaja in Kapitel 6, Vers 8, oder dort lesen wir, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Ich habe mich gefragt, was würde ich in so einer Situation tun, in der Jesaja war? Du stehst vor Gott und fühlst dich völlig unfähig. Er hat gesprochen davor von unreinen Lippen. Aber Gott sucht nach einem Menschen, den er gebrauchen kann, um seine Botschaft dieser verlorenen Welt weiterzugeben. Unsere natürliche Reaktion ist, wir schauen uns nach Menschen um, die das können, die besser geeignet sind als wir. Aber trotz aller eigenen Unfähigkeit und Sünde meldet sich Jesaja, um den Auftrag Gottes auszuführen. Es ist so ähnlich, wie wenn bei einer großen Veranstaltung nach einem Freiwilligen gefragt wird, der etwas auf der Bühne vorführen muss und das kleinste Kind, das keine Ahnung hat, streckt sich und meldet sich und kommt nach vorne. Warum macht Jesaja das? Jesaja meldet sich, weil er verstanden hat, dass im Reich Gottes es zuallererst um Gottes Gnade und Barmherzigkeit geht. Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist das Wichtigste. Vor wenigen Versen noch sagte Jesaja: Ich bin unreiner Lippen und ich bin vor Gott erledigt. Wir sind alle vor Gott erledigt. Gott kann mit uns eigentlich nichts anfangen. Und wenn Gott nicht barmherzig zu uns wäre, dann wären wir alle verurteilt und verloren. Wir wären niemals in der Lage, etwas für Gott zu bewegen. Bevor Jesaja Gott begegnet war, dachte er wäre stark. Jesaja dachte, er wäre mächtig. Er dachte, er wäre einflussreich. Er dachte, er wäre eine geistliche Persönlichkeit, die sich mit geistlichen Dingen auskennt. Aber als Jesaja in der Gegenwart Gottes stand, musste er feststellen, ich bin total sündig, ich bin total verloren. Wir alle sind verlorene Leute. Wir sind am Ende. Wenn Gott mit uns so umgehen würde, wie wir es verdient hätten, dann wären wir vor Gott alle am Ende. Wir würden das nicht durchstehen, keiner. Und dann kommt der Engel und Jesaja wird von Gottes Kraft berührt, von seiner Sünde gereinigt. Und Gott begegnet ihm mit seiner Gnade und Vergebung. Und dann bekommt Jesaja alles, was Jesus am Kreuz auf Golgatha für uns getan hat. Und weil Jesaja alle Schuld vergeben war, deshalb streckt er seine Hand und sagt: Hier bin ich, sende mich. Ich gehe mit. Ich gehe mit, weil alle Menschen erfahren müssen, dass unsere eigene, selber gemachte Gerechtigkeit wie schmutzige Kleider sind, sagt die Bibel. Wir selber können Gott nichts bringen, egal wie fromm wir aussehen. Aus uns selber raus können wir nichts für Gott tun. Wir brauchen Gottes Barmherzigkeit und seinen Geist, um überhaupt irgendetwas zu bewegen. Gott muss uns anrühren mit seiner Kraft und Vollmacht. Aus uns selber heraus werden wir nichts bewegen. Deshalb leben wir von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und deshalb bieten wir diese Gnade und Barmherzigkeit jedem Menschen an, der das nicht hat. Gott liebt uns und Gott ist gnädig. Das müssen alle Menschen wissen. Gott hat nicht die Starken in seinem Reich, für sein Reich ausgewählt. Nicht die Vornehmen, nicht die angesehenen Menschen. Gott hat nicht die Ausgewählte sich für fromm und gerecht halten. Gott arbeitet mit denen, die nur noch die Gnade Gottes kennen. Die Gnade Gottes gibt uns Hoffnung, nicht unsere Leistung. Die Gnade Gottes hat mir meine Schuld vergeben. Die Gnade Gottes baut Gemeinde Jesu gegen alle Menschen, die das verhindern wollen. Es ist allein Gottes Gnade, dass unsere Gemeinde überhaupt existiert. Wir sind alle auf der gleichen Ebene. Wir alle haben gesündigt, Römer 3, 23. Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Römer 3, 10. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Keiner gerecht. Ich sage, wir können es andersrum sagen, wer keine Fehler hat, gehört nicht zu uns. Solche Leute haben wir nicht. Bei uns sind Menschen, die wissen, dass sie einen Retter brauchen. Und dass die, wir wissen, ohne Gnade hätten wir keine Chance. Aus Gnade bin ich, was ich bin, sagt Paulus. Es ist allein Gottes Gnade, dass wir vor Gott gerecht dastehen, dass er uns unsere Sünde vergeben hat. Und weil alles Gnade ist, deshalb gehört alle Ehre Gott. Für alles, was passiert. Keiner kann sich etwas darauf einbilden. Keiner kann sich auf die Schultern klopfen. Es ist Gott allein, der seine Gemeinde baut. Es ist Gott allein, dem alle Ehre und alle Anbetung gehört. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist der Grund, warum Jesus sagt, dass die Huren und die Prostituierten und die Zöllner ins Reich Gottes kommen und nicht die religiöse Elite. Denn diese Huren und die Zöllner und die Prostituierten, die Sünder wie wir, das sind die Leute, die wissen, dass sie Gottes Gnade und Barmherzigkeit brauchen. Diese Leute wissen, dass sie aus eigener Kraft nicht in den Himmel kommen. Aber die stolzen religiösen Leute sind sich nicht bewusst, dass ihre Selbstgerechtigkeit voller Sünde ist. Wir alle müssen kapieren, dass wir Gott nichts bringen können. Gott kann mit unserer Stärke nichts anfangen, weil sie keine Stärke ist. Sondern ich komme zu Gott, so wie ich bin, mit leeren Händen. Und Gott füllt mich mit seiner Kraft. Ein demütiges Herz ist das Wichtigste, um im Reich Gottes gebraucht zu werden. Und damit kämpfen wir alle. Denn wir sind alles schwache Leute und ohne die Gnade Gottes hätten wir keine Chance. Aber gerade weil du schwach bist, gerade weil du Vergebung brauchst, deshalb möchte Gott dich gebrauchen. Deshalb Punkt 6, danke Gott für deine Schwäche. Als Paulus, wir haben das am Anfang gelesen, so unter seiner körperlichen Schwachheit gelitten hat, sagt er in 2. Korinther 12, Vers 9, oder sagt Gott zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum, sagt Paulus, will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Deshalb danke Gott, wenn du dich schwach fühlst. Danke Gott, dass er dich durch deine Schwäche vom geistlichen Stolz bewahrt. Danke Gott, dass er dich durch die Tiefen deines Lebens geführt hat und dass du deshalb heute nur noch mit seiner Kraft rechnen möchtest. Danke Gott, dass du von der Gnade Gottes reden kannst, weil du sie erfahren hast. Danke Gott, dass du nicht der Stärkste im Reich Gottes bist. Danke Gott dafür. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und wenn ich schwach bin, dann erlebe ich die Kraft Gottes, weil ich aus mir selber heraus nichts mehr tun kann. Und ich möchte schließen mit der Frage, Jesaja 6, Vers 8. Gott fragt, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Gott möchte uns gebrauchen, um diese Botschaft von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes Menschen weiterzugeben. Gott will Menschen retten. Gott will nicht, dass Menschen ewig verloren gehen. Gott will nicht, dass die Menschen um uns herum in die Hölle kommen. Die Bibel spricht doch ständig von der Hölle. Viele Menschen lehnen diese Botschaft ab. Viele Menschen wollen Jesus nicht annehmen. Unsere Gesellschaft ist gegenüber der Botschaft der Bibel sehr ablehnend und hart geworden. Das macht uns manchmal mutlos. Und wenn ich dann an meine Schwächen denke, dann vergessen wir sehr schnell den Auftrag Gottes. Aber trotz aller Schwachheit wollen wir Menschen zu einem Leben mit Jesus einladen. Wollen wir Menschen einladen, ein Leben mit Jesus zu beginnen. Wir wissen, wir sind schwach, töricht, dumm, niedrig. Wir sind nicht die Stärksten im Reich Gottes. Aber wir wissen, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Und so bringen wir Gott unsere leeren Hände und wir bitten, dass er sie füllt. Dass er uns fähig macht, seine Botschaft weiterzugeben. Und weil Gott stark ist, weil er unbegrenzte Macht hat, weil er Menschenherzen lenkt wie Wasserbäche, weil er mehr tun kann, als wir jemals erbitten oder verstehen. Deshalb wissen wir, dass unsere Botschaft nicht leer zurückkommt. Deshalb wissen wir, dass Gott Frucht schenken wird, wie es verheißen hat. Und dass er sein Reich bauen wird, auch mit Menschen, wie wir es sind. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Gottesdienst und für dein Wort. Du arbeitest mit Schwachen und nicht mit Stolzen, Herr. Wir haben das gehört. Und du weißt, wie stolz wir oft sind. Vergib uns unseren Hochmut und gib, dass wir erkennen, dass wir ohne dich nichts tun können. Dass ohne dich nichts läuft, Herr. Aber wir kommen zu dir mit leeren Händen und bitten dich, dass du sie füllst. Dass du unsere Schwachheit gebrauchst und dass du schenkst, dass viele Menschen dich erkennen um uns herum. Gib uns Mut zum Zeugnis. Überwinde unsere Mutlosigkeit. Sei du in uns stark, Herr. Herr, wir können es nicht. Aber mit dir können wir über jede Mauer springen, das wissen wir. Und du weißt, wo jeder von uns steht, wie er zu dir steht. Fülle du unsere Schwachheit mit deiner Stärke. Und gib, dass jeder, der hier ist, dich persönlich kennt, dich persönlich kennenlernt und auch diese Gnade und diese Barmherzigkeit erfährt. Danke dir nochmal für dein Reden heute Morgen. Amen.